Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Guten Abend.
Letzte Woche die große Deutschland-Premiere hier bei uns in Berlin im Zoopalast auf dem roten Teppich. Die gesamte Crew, wie fühlte sich das an für dich?
Naja, das war ein schönes Heimspiel, oder? Mit Indiana Jones nach Berlin.
Und bist du dann vor so einer Premiere auch noch aufgeregt oder ist es Business as usual für dich?
Naja, aufgeregt nicht. Die Arbeit war ja getan, aber gerührt war ich. Das war ja mal eine ganz große Nummer, weil Indiana Jones ist ja nicht jetzt mal irgend so ein Film, sondern das ist also eins der legendärsten Franchises, die es gibt. Und da den letzten Film und dann mit Harrison Ford. Ja, das war auch für mich was ganz Besonderes.
Ja, wie fühlt sich das an, wenn du das dann auf so einer Riesenleinwand zum ersten Mal siehst?
Ja, als Schauspieler ist es ja immer ein bisschen so, dass, also ich duck mich da immer ein bisschen weg bei den Premieren. Man guckt da schon anders und ich duck mich immer so ein bisschen weg bei diesem oder jenem. Bei diesem Film war das nicht so. Da bin ich im Sessel immer ein bisschen größer geworden. Ich fand das, man erwartet ja immer mehr, als man dann bekommt, und bei dem Film war es andersrum. Also das war schon eine Ansage, das war schon richtig groß. Nee, ich habe da gesessen und das genossen. Das war auch der erste Indiana Jones, den ich im Kino wirklich gesehen habe von allen. Weil das ist ja schon so lange her. Ich habe die anderen halt nur im Fernsehen gesehen.
Erzähl uns erstmal was über deine Rolle, die du da spielst. Die ist ja auch sehr besonders.
Also ich spiele den Colonel Weber. Das ist, der Film fängt an in den 40ern. Der spielt auf zwei Ebenen. Und die erste halbe Stunde, sage ich mal, das sind die 40er. Und das ist halt die ganz klassische Indie-Nummer. Da ist er unter den Nazis und versucht, so ein Relikt zu stehlen. Und darum geht's die ganze Zeit. Und das ist wie damals. Er hat ja auch, und das ist das erste Mal, dass sie das angewendet haben. Es gibt so ein neues Computerprogramm, wo sie ihm ein jüngeres Gesicht draufgelegt haben. Jetzt habe ich mit vielen geredet. Es gibt so viele, die machen so den Fehler, dass die ganze Zeit gucken, wie ist es denn jetzt und ist es wirklich... Also das ist perfekt, kann ich sagen. Und ich habe ja mit ihm gedreht. Also er hat alles selbst gespielt.
Er hat Harrison Ford auf dem Gesicht.
Und dann wird sein jüngeres Gesicht da draufgelegt. Ne? Und ich habe das Gefühl, viele Journalisten auch, mit denen ich geredet habe, die haben sich den Filmspaß verdorben, indem sie die ganze Zeit geguckt haben, was sieht man jetzt hier, was ist da nicht perfekt, was ist da. Und das ist alles Quatsch, weil... Ich kann sagen, es ist perfekt. Und man muss das einfach mal genießen und nicht so auseinanderschrauben.
Einfach mal auf sich wirken lassen. Ja, weil du gerade sagst, er hat alles selber gespielt. Es gab ja auch extreme Action-Szenen. Also es geht ja schon so los. Wie viel spielt er denn davon noch selbst?
Macht es wie alle anderen Schauspieler. Die Sachen, die im Close-Up sind, wo er ist, das ist er. Und wenn man halt von Weitem zwei Figuren da auf dem fahrenden Zugdach sich gegenseitig durch die Gegend schmeißen lässt, dann sind natürlich, das ist eine Kombination immer aus Stuntleuten. Das ist aber auch für die Versicherung quasi unentbehrlich. Die lassen einen auch nicht alles selbst machen. Ich glaube, der Einzige, der das macht und darf und auch will, ist Tom Cruise.
Sag mal, und ist er selber geritten? Es gibt ja auch so eine Szene, wo
der
man...
Er war immer zum Reittraining. Ich war bei den Reitszenen nicht dabei, aber der war immer zum Reittraining. Klar.
Ja. Und wie ist denn das bei dir? Ich meine, es gibt ja durchaus auch Schauspieler, auch gerade deutsche Schauspieler, die da gerne auch mal an ihre eigenen Grenzen gehen. Also eben schon auch solche Szenen, jetzt nur nicht die ganz krassen, aber schon auch solche Szenen selber machen. Gehst du da auch gerne an deine Grenzen und manchmal auch drüber?
Da werde ich gar nicht gefragt. Also das, was ich machen kann, mache ich. Und was ich nicht machen kann oder nicht machen sollte, das mache ich nicht. Ich kenne viele Schauspieler, die wollen unbedingt alles selber machen und verletzen sich dann auch häufig. Ich finde es ziemlich dumm, weil wenn es der Stunt macht, dann sieht es auch meistens besser aus. Warum soll ich mich selber blöd aussehen lassen, nur weil ich selber machen will?
Man hat ja bei solchen Filmen dann auch immer so den Eindruck, dass ihr so als Crew auch zusammenwachst, wie so eine Familie, was ja auch oft beschrieben wird.
Das hat man gesehen letzte Woche, oder?
Genau, also es war zumindest der Eindruck, dass ihr euch extrem gut versteht und tatsächlich auch fast befreundet seid.
Ja, naja, wenn man so lange Zeit zusammen ist, dann passiert das schon. Es sei denn, es sind ein paar Arschlöcher dabei, das gibt es natürlich auch immer. Aber man hat auch gesehen, dass wir uns alle mögen und auch Spaß hatten, hier zusammen zu sein.
Wie ist so ein Harrison Ford am Set?
Der ist wahnsinnig süß. Das.
Ach, ich hätte gehofft, du sagst jetzt irgendwie ja. Nein. Der ist ja.
Nee, der ist wahnsinnig süß. Ich hatte so ein Erlebnis, das war der erste Drehtag. Da saß er dann vor mir mit den Händen auf dem Rücken zusammengebunden. Und ich stehe vor ihm und das war das Erste, was wir gedreht haben im Film. Und der wurde immer größer da auf seinem Stuhl, obwohl er unter mir saß. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Ich stehe hier mit meiner glorifizierten Uniform und der wächst hier so vor mir. Und da habe ich gedacht, das ist Harrison Ford, deswegen ist das ein Star. Ne? Das kann man nicht lernen, das kann man sich nicht erarbeiten. Das ist so eine Präsenz und das sieht man ja auch. Er ist ja auch unheimlich bescheiden und höflich und still. Ja, das ist ein richtiger Movie-Star.
Der strahlt so von innen. Das ist so extrem charismatisch, auch auf dem roten Teppich ja gewesen. Ja. Ne? Er hat sich ja auch um die Fans gekümmert. Er ist zu den Fans direkt hingegangen, hat sich die Zeit genommen. Was hat dich speziell an dieser Rolle gereizt?
Ich hätte jede Rolle gespielt in dem Film. Ist doch klar. Ich kriege ein Buch und mag's oder nicht. Ne? Und es hat damit zu tun, ob ich da was sehe, was man machen kann oder ob mir da nichts einfällt, ob ich da nichts sehe. Und oft denkt man auch, naja, das ist auch viel Blödsinn hier. Aber diese Scripts sind wahnsinnig durchdacht und da wurde ja drum rumgeschraubt bis zum geht nicht mehr vorher schon, ne? Da saßen ja auch mehrere Schreiber dran. Das ist schon, also das ist gar keine Frage bei so einem Film mitzuspielen. Und als, ich sag mal, das ist ja schon fast ein bisschen Buster Keaton oder Tom und Jerry, wie die Beziehungen da aufgebaut sind und der Nazi ist halt, der muss halt richtig schön fies sein und der muss auch, naja, das ist halt so ein Abziehbild-Nazi, ne? Und das gehört aber zu Indiana Jones. Und das ist dann für ein Schauspieler macht es auch richtig Spaß, so rauszukitzeln, wie fies und ja, wie weit kann ich da noch gehen? Ne?
Also da doch wieder auch an die Grenzen.
Naja, sowieso immer.
Ganz kurz ein Wort zur Geschichte. Du hast eben schon gesagt, es spielt ja in zwei Ebenen, ne? Der Beginn und dann switcht es um.
Ja, der Film fängt an halt in den 40ern, irgendwo auf irgendeinem Schloss einer Burg, wo die Nazis gestohlene Schätze gebunkert hatten und jetzt bombardiert werden und versuchen, das alles abzuziehen und woanders in Sicherheit zu bringen. Und Indy taucht auf und mischt das alles auseinander. Und dann springen wir nach einer halben Stunde in die End-60er, also während der Mondlandung. Großer amerikanischer historisches Datum. Und Indy ist alt, Indy ist ausgelutscht, ihm tut alles weh und er geht in Retirement. Und ja, und jetzt taucht Phoebe Waller-Bridge auf und sie spielt die Tochter seines alten besten Buddies. Das ist der Toby Jones im Film, mit dem drehe ich dann wieder vorneweg. Also man muss es sich angucken.
Ja, man muss es sich angucken.
Und dann geht's zur zweiten Hälfte des Films und zur Jagd auf den Schatz dann weiter.
Auf jeden Fall ein großartiger Film und wie du richtig sagst, man muss ihn sich angucken, man kann ihn gar nicht beschreiben. Wenn man den Namen Thomas Kretschmann sagt, dann fallen einem natürlich die ganzen Rollen in den Hollywood-Filmen an, der Seewolf, aber spektakulär auch noch in Erinnerung der Film von Bully Herbig, der war long. Und da warst du ja vorletzte Woche. Er hat für sein Lebenswerk einen Preis bekommen beim Bayerischen Filmpreis. Und du bist sozusagen aufgetreten auf der Videoleinwand und hast ihm so ein paar Worte gewidmet. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit Bully? Auch da speziell in diesem Film gewesen.
Der Bully ist erstmal ein ganz, ganz feiner Mensch. Das habe ich noch nie erlebt. Also man kommt an ein Filmset, wo vom Catering zum Fahrer, zu den Assistenten, zu den Beleuchtern, alle Beteiligten sind Fans von Bully. Das ist schon mal ganz besonders. Und dann ist er halt so ein ganz sanfter Regisseur, der genau weiß, was er will. Er ist wahnsinnig genau, er hat ein irres Timing-Gefühl. Und das macht auch viel seines Erfolges aus, glaube ich. Er ist ein Filmliebhaber, er liebt das große Kino.
Er lebt das quasi, ja.
Er hat sich gestern auch bei mir gemeldet und gesagt, wie er sich freut schon darauf, auf den Film. Und für mich fand ich auch süß, wer macht denn sowas? Und dann, ich habe ihm von der Weltpremiere, Fotos geschickt. Da waren halt alle, weil ich weiß, dass er ein Fan ist, auch selber. Vom Spielberg und George Lucas und Williams und da standen sie alle. Und hat er zurückgeschrieben und gesagt, oh Thomas, das sind die Jungs, wegen denen ich angefangen habe, Filme zu machen. Also ich glaube, die Liebe und die Liebe zum Detail stehen ganz oben und dann ist er halt ein Alleskönner.
Alleskönner und offensichtlich wirklich auch so beliebt, wie du sagst. Er gibt die Liebe und kriegt die Liebe auch zurück. Die schwappte ja förmlich über mit den Standing Ovations, die es da gab. Und die waren auch ernst gemeint, hatte ich den Eindruck. Ja. Der Ballon, das ist ja so ein bisschen auch deine eigene Geschichte. Es geht ja 1979, zwei Familien gelingt die Flucht mit dem Heißluftballon von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Und da bist du, ja, ist die Frage, natürlich mit deiner eigenen Vergangenheit auch direkt in Berührung gekommen.
Ja, das war für mich auch ein ganz besonderer Film. Also sowieso ist es ein Film für mich, an dem ich sehr hänge. Es gibt so ein paar Filme, es sind so die Lieblingsfilme, wo man sagt, dass man stolz ist, dass man dabei ist und das sind Filme, die man liebt. Das ist einer davon. Dann war ich dann ist es ja eigentlich meine Geschichte auch gewesen. Ich habe mich, als ich den Film gesehen habe, ich habe mich immer mit dem Jungen identifiziert, mit dem Sohn. Das war so ein bisschen, so habe ich mich gefühlt damals. Der war 17 oder so im Film. Ich war 20, als ich geflüchtet bin. Der war 17 im Film. Das ist so, also was der da so durchgegangen ist, und das spürt man so genau auch beim Bully, das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist damals, was mich bewegt hat. Und ich fand es ganz toll, den Stasi-Leutnant zu spielen, weil das waren die, vor denen ich Angst hatte, und das waren die, die ich kennengelernt habe, und vor denen man war ja auch so paranoid, auch das hat er gut angefangen im Film. Also das hat direkt am Set wie Osten gerochen, fand ich. Und ich bin auch ziemlich erschlagen jeden Tag nach Hause gefahren, weil mich das so wieder so nach hinten geworfen hat, so rückversetzt hat in die Zeit. Also da hat er einen riesen Job gemacht, der Bully, mit diesem Film. Ich war mit meiner Freundin, meiner amerikanischen Freundin, im Kino. Die war da bei der Premiere vor ein paar Jahren. Und als wir zurückkamen nach Los Angeles, ging die zu meiner Tochter und sagte, wenn du wissen willst, wer dein Vater ist, dann guck dir diesen Film an.
Lass uns mal in deiner Lebensgeschichte tatsächlich nochmal gucken. 1962, geboren in Dessau. Würdest du so deine Kindheit noch als unbeschwert glücklich bezeichnen?
Ja, absolut. Ich hatte als Kind, also was toll war in der DDR, war, den Kindern gehörte das Land. Ich hatte einen Schlüssel um den Hals und hatte mein Fahrrad. Und wenn es dunkel war, dann musste ich zu Hause sein. Das war alles. Und ich habe dann auch mal gesagt, ja, auch kein Wunder, weil es wurde ja auch von den Kindern regiert, das Land. Aber da hatte man viel, das war sehr unbeschwert. Wenn man erwachsen war, dann nicht mehr so.
Nee, und vor allen Dingen, ich meine, mit 10 wurdest du Schwimmer, Leistungsschwimmer. Also auch ein relativ junges Alter, was ja aber damals so dort ja so üblich war. Wolltest du das auch? Du wurdest nicht gefragt vielleicht, aber wolltest du es?
Du wirst gefragt, ich habe angefangen zu schwimmen, als ich 6 war, in Dessau, ein paar Mal die Woche. Und dann kommen die ja und sortieren so aus nach, also Leistungssport war ja in der DDR, damit haben sie sich
gebrüstet
auch. Prestige, ja. Und dann kommen halt in dem Alter, also bei uns war es beim Schwimmen 10, bei den Turnern war es glaube ich noch viel früher. Und dann sortieren die so durch und dann kommt jemand und fragt dich als 10-Jährigen oder 9-Jährigen, willst du Weltmeister werden? Was sagst du da in dem Alter? Sagst du, ja klar. Und dann bist du da und dann sind wir ziemlich übertrainiert gewesen. Ich erinnere mich so, die letzten Jahre, das waren wirklich 20 Kilometer pro Tag. Das sind 2 Trainingseinheiten gewesen, 10 Kilometer und dann noch Krafttraining und so alles dazu. Also das war schon schwerste Kinderarbeit, sage ich immer.
Hast du darunter auch gelitten oder war dir das damals gar nicht so bewusst?
Zum Anfang war es, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich bin aus Versehen DDR-Rekord geschwommen nach einem Jahr, als ich 11 war. DDR-Altersklassenrekord über 1500 Freistil. Ich war gar kein, ich war gar nicht eingeplant dafür. Und der hielt auch 10 Jahre, glaube ich. Das waren 1911, glaube ich. 1911, 13 erinnere ich mich. Und dann ist man sofort im Olympiakader. Da wird man einberufen. Man kriegt einen Leistungsauftrag, so hieß das. und eine Banane mehr zum Frühstück. Und den muss man auch, da kann man dann auch nicht einfach so sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern man hat einen Leistungsauftrag. Und ich bin nach ein paar Jahren dann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich möchte wieder nach Hause. Also ich hatte dann wirklich, nach ein paar Jahren hatte ich die Nase voll. Und die sagte, ja, kannst du natürlich, aber es wäre eine Enttäuschung. Also das ist schon alles ziemlich verkettet und ziemlich finster. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die da die Offiziellen bei meiner Mutter waren und gesagt haben, ihr Sohn, der, aus dem wird was und da haben wir jetzt so und so viel Geld reingebuttert und der kann jetzt nicht einfach aufhören.
Und trotzdem kurz vor der Olympiade in Moskau bist du ausgeschieden.
Es war ja nur eine halbe Olympiade, das war ja dann Moskau, die war ja boykottiert. Und ich hatte schon im Jahr vorher oder zwei Jahre vorher hatte ich so Überlastungserscheinungen in der Schulter. Und die haben dann, also ich konnte wirklich nicht mehr trainieren, nicht mehr durchziehen. Und ich war jetzt später auch mal in Los Angeles bei einem Arzt und der hat sich das mal alles angeguckt und der hat gesagt, ich habe eine ganz klassische Pitcher-Schulter, so von den Baseballen, ne? Mhm. Also richtig ausgelutscht, ausgeleiert. Und die wollten mich damals operieren. Die wollten, haben gesagt, ja, das ist kein Problem, nur so ein Schnitt. Und ich habe auch viele Schwimmerkollegen von mir gesehen mit so Narben an der Schulter. Mhm. Und also in den 70ern in der DDR per Einschnitt das regeln zu lassen. Ich glaube nicht, dass die sich sehr über unsere persönliche gesundheitliche Zukunft Gedanken gemacht haben. Und das war so eine Zeit, wo ich dann auch ein bisschen bockig wurde und dann habe ich gesagt, nee, ich höre jetzt auf. Sag mal, und das habe ich dann auch als Grund genommen. Also habe dann gesagt, ich darf jetzt auch, ne?
Doping steckte ja da noch komplett so in Kinderschuhen, kann man sagen.
Ja.
Hast du davon irgendwas mitbekommen? Oder jetzt so im Nachhinein, wo du sagst, na, das war wahrscheinlich doch die ganzen
also
Pillen, die wir da
krank.
Genommen haben?
Ich habe so, weiß nicht, was das ist. In der Zeit haben wir jeden Tag eine Handvoll Tabletten bekommen, Vitamintabletten.
Mhm, klar.
C, B, E, D. Was jetzt alles dabei war, weiß ich nicht, ne? Das kann ich nicht sagen. Was ich weiß, ist, dass die Mädchen gespritzt wurden. Ich wurde nie. Vielleicht war das auch noch, also wir reden jetzt späte 70er, ne? Mhm. Das Einzige, glaube ich, was sie damals in der Hand hatten, waren halt männliche Hormone. Damit kommst du bei Frauen weit. Man hat ja auch gesehen, die Frauen waren ja alle Weltspitze. Mhm. Wenn du DDR-Spitze warst, warst du Weltspitze. Und ich habe das immer den elektrischen Stuhl genannt. Da gab es so, da gab es ja den medizinischen Komplex im Komplex und da haben die uns immer so Schwämmchen aufgelegt und dann so mit Strom, so Strom durch. Also es gibt es auch in milden Formen jetzt, habe ich hier und da gesehen, aber das war richtig, also Kraftaufbau durch Elektrostimulierung. Und da hat man auch dann wirklich so, da haben sich die Arme dann so spastisch, richtig, man musste sich richtig an den Stuhllehnen festkrallen, dass die nicht so in der Luft so rumfummeln. Ich sehe ihr Gesicht ganz fassungslos.
Ja, das klingt schon krass.
Ich habe das den elektrischen Stuhl genannt. Und wir hatten dann auch immer, wenn sie zu lange oder zu viel, dann hat man richtig so Verbrennungen gehabt, da wo die Schwämmchen waren. Und ich habe gehört, ich war nicht dabei, aber ich habe gehört, dass auch einer damals in der Zeit irgendwo in der DDR gestorben ist, weil die zu nah am Herzmuskel waren und das Herz hat sich dann verkaspert. So, das waren halt so Sachen. Wenn ich da heute zurückgucke, denke ich auch, ey, also was man so hat mit sich machen lassen.
Ne? Schon krass.
Und auch als Elternteil, so, ich bin ja selber Vater von drei Kindern, also. Das war eine andere Zeit. Und der Ballon, um wieder den Schluss zu finden, fängt diesen Geruch, diese Paranoia, diesen Druck, diese
Angst aber
diese
auch.
Diese Angst, wunderbar ein. Mhm. Und das ist eine riesen, riesen Leistung, die der Bulli da vollbracht hat. Vor allen Dingen als Bayer, als Komiker.
Nach dem Abi wolltest du dann aber erstmal was ganz anderes machen, als Schauspielerei, nämlich Architektur und Design studieren.
Das war meine Idee und dann wurde ich gefragt, was ich denn da bauen will in der DDR, ob ich blöd bin.
Ja, aber wie kam das? Also, warst du in der Schule gerne?
Ich habe auch schon immer gebaut und habe mich immer so für Design und Architektur, ja, habe ich mich immer interessiert einfach. Und dann ist es anders gekommen. Naja, dann bin ich, ich hatte Freundinnen, die haben sich einen Spaß gemacht, mich als Kuckucksei in der Schauspielschule unterzubringen, der Ernst Busch. Die haben mir schnell einen Monolog eingetrümmert in 3 Tagen und ein Lied und 2 Monologe. Und dann bin ich vorsprechen gegangen und dann haben die mich genommen und ich wusste, also ich hatte überhaupt gar keine Ambition als Schauspieler. Das war mir auch, das war eine Welt, die, an der war ich gar nicht dran, die war mir gar nicht nah. Und die haben mich dann genommen. Und dann zum Schluss habe ich dann noch gab es so einen kleinen Raum und da kam dann einer von der Stasi, nehme ich an, also so ein Typ wie den ich gespielt habe im Ballon. Und der sagte dann, ja, Herr Kretschmann, herzlichen Glückwunsch. Können Sie sich denn vorstellen, anstatt 1,5 Jahre vorher, bevor Sie anfangen zu studieren, anstatt 1,5 Jahre sich für 3 Jahre als Unteroffizier zu verpflichten? Und dann weiß man natürlich genau, dass wenn ich sage, nö, 1,5 Jahre sind mir schon zu viel, dann kriegt man den Studienplatz auch nicht, sondern dann der nächstbeste, der nächsttalentierte oder untalentierte, der sagt ja, ne? Und da habe ich gesagt, na, selbstverständlich, wenn es denn nötig ist. Und dann bin ich nach Dessau zurückgefahren und habe mir ein Visum geholt für Bulgarien und habe meine Sachen gepackt und also einen Rucksack hatte ich dabei und bin dann mit dem Zug gefahren und bin in Ungarn ausgestiegen und habe mich dann zu Fuß auf den Weg gemacht, über die Grenze zu rennen und zu flüchten. Und es hat auch geklappt.
Ja, aber warte mal, du erzählst das so, als würde ich sagen, ich fahre mal eben zum KDW. Das war ja so eine Initialzündung für dich offensichtlich. Das heißt, diese Idee tatsächlich der Flucht hattest du natürlich schon ganz lange. Wie lange gärte denn das schon in dir?
Das war schon immer. Eigentlich jeder hatte damals so den Traum wegzugehen, ne? Also, oder die meisten. Aber alle haben sich halt geduckt und auch das sieht man im Film von Bulli so gut, auch die Angst voreinander, ne? Ich weiß bis heute nicht, wer in meinem Freundeskreis damals oder in meiner Familie nicht vielleicht dabei war, ne? Und wollte es dann auch nie wissen. Ich habe, mir wurde angeboten, mir das anzugucken und ich habe gedacht, nee, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Und wo waren wir stehen
geblieben? Hast du das irgendjemandem erzählt?
Ich habe das niemandem erzählt, nein.
Das heißt, du hast das komplett mit dir selber ausgemacht?
Muss man. Das ist ja auch, man muss ja davon ausgehen auch, dass man das nicht schafft, also der größte Teil hat es ja nicht geschafft. Und der größte Teil hat es nicht geschafft, weil sie vorher zu viel gequatscht haben. Und ich hatte eine ganz große Paranoia. Ich habe mich überall beobachtet gefühlt und so. Deswegen habe ich mir auch ein Ticket nach Bulgarien geholt, und auch ein Visa, weil man musste durch Ungarn und durch die Tschechoslowakei damals durchreisen. Und ich habe gedacht, wenn ich ein Visa für Bulgarien habe und in Ungarn aussteige, dann ist der Fokus nicht so sehr auf mir in Ungarn. Also so hat man da wirklich gedacht. Gibt es keinen logischen Zusammenhang, aber man hat sich quasi von überall beobachtet gefühlt. Und man musste davon ausgehen, dass man verhaftet wird. Man konnte davon ausgehen, dass man auch vielleicht erschossen wird. Und das war aber für mich, kam das nie in Frage. Also mir war sehr wohl bewusst, dass es die Möglichkeit gibt und dass die Chancen dafür auch sehr hochprozentig sind. Aber mir war völlig klar, dass ich das schaffe. Da gab es auch keinen Grund dafür, das ist einfach so Instinkt, ne? Und das war, mein einziger Fokus war, wie ich das am schnellsten, elegantesten und schmerzlosesten über die Bühne bringe. Und also die Frage hat sich nie gestellt für mich, was ich mache, wenn, also das weiß ich nicht, aber mir war immer, ich mache jetzt alles, damit ich da ankomme. Und
ist natürlich auch so ein bisschen diese Sportlermentalität.
Es ist diese Sportlermentalität, ja. Ja, also auch diese Schwimmerei und dieser Leistungssport hat ja auch was Positives mit mir gemacht oder hat was für mich gemacht, wodurch ich überlebensfähiger mich fühle. Also erstmal nach der Flucht. Wenn irgendjemand mit irgendwelchen Dramen ankam. Dramchen, habe ich immer gedacht. Dann habe ich immer gedacht, na, was willst du denn? Kannst mich nicht erschießen? Also go and fuck yourself sozusagen. Mhm. Ne? Also alles, was für andere so Dramen war, das war für mich in der Relation keins. Und deswegen war ich auch relativ ich habe mich unantastbar gefühlt ein bisschen. Ne? Und als ich nach L.A. gegangen bin, da bin ich ja hingegangen, weil ich mit Stalingrad, da bin ich in diese eine Hauptrolle reingetappert in meinem ersten Film, weil der Filzmeier mich besetzt hat. Mhm. Und da habe ich ja erstmal gelernt, mich zu orientieren. Ich wusste ja gar nicht, woran ich bin richtig. Ne? Ich habe ja Learning by Doing da in dem Film das gemacht. Ich werde ich auch nie vergessen. Der Filzmeier, der auch so süß, der Sepp. Der war ja eigentlich Kameramann, ne? Und hat dann selber Regie geführt bei seinen eigenen Filmen. Und der hat auch selber mal hinter der Kamera gesessen. Und da gab es eine Szene, habe ich gesagt, Sepp, was mache ich denn hier? Sagt er, ja, was machst halt irgendwas? Und wenn es nicht gut ist, dann schwenke ich woanders hin.
Cool.
Also jedenfalls bin ich mit diesem Film, das war dann ein sehr erfolgreicher, großer Film in der Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt hier? Du kannst ja nicht weitergehen. Also für mich ist es immer weiterentwickeln. Mhm. Ne? Und wie will man sich hier weiterentwickeln, so ein Film? Also ich will jetzt nicht auf die deutsche Filmindustrie kacken, aber es gibt ja nur eine Handvoll Filme, die wirklich groß sind oder tolle Filme. Also wo, wenn man Kino liebt und davon träumt, wo man sagt, ja, da kann ich mich austoben. Gibt's ja nicht. Und deswegen bin ich dann, ich wollte das probieren, ne? Und den Bogen zurückzuschlagen, das, was ich alles da durchgemacht habe in der DDR beim Leistungssport und so, das hat mir natürlich auch so ein Durchhaltevermögen gegeben. Ne? Und die Flucht, eine Angstfreiheit. Also immer wenn ich gefragt wurde, ja, du bist ja immer noch in der Lehre und wie machst du das und die anderen nicht und da, habe ich immer gesagt, naja, ich bin ein Langstreckenschwimmer.
Wir reden ja von der Flucht. Ich meine, die hat ja insgesamt 2 Wochen, glaube ich, gedauert. Hm. Ne? Und du hast es vorhin so lapidar gesagt, aber wahrscheinlich, weil
ja,
du es natürlich schon 100 Mal
so
erzählt
richtig
hast.
Drauf
aber ich finde das trotzdem, dass du bist dann über die Grenze gerannt und wir reden ja nicht von 3 Minuten, wir reden von 7 Stunden.
Woher weißt denn du das alles?
Ja, ich war nicht dabei, aber ja. ich finde das schon, das muss man sich wirklich mal überlegen. Du bist
da
7 Stunden.
Da rennt man dann halt um sein Leben,
ja.
Sozusagen, ja.
Ja. Und in dem Moment wusstest du, wofür es gut war, dass du Leistungssportler warst.
Ja.
Es hat alles seinen Sinn.
Hat alles seinen Sinn, manchmal.
Diese Flucht, es gab ja kein Internet. Wie hast du die denn also inhaltlich vorbereitet? Du wusstest doch gar nicht, wo du
konnte man nicht. Man konnte nur sich so eine Idee haben. Man musste improvisieren.
Naja, aber improvisieren, du wusstest nicht, wo vermint ist. Du wusstest
na,
doch eigentlich
das wusste
gar nicht.
Ich schon.
Ja, woher denn?
Wusste,
aber
dass,
woher wusste man denn das?
Man wusste, dass innerdeutsch vermint war. Deswegen ist es ein Unsinn, das zu machen. Das ist Selbstmord. Ist auch blöd. Also muss man ja nicht. Und man wusste, dass zwischen Ungarn und die ungarischen Grenzen da oben, dass sie nicht vermint waren, geschossen haben, sondern trotzdem. Und ich bin auch, ich habe mir einfach das so ausgemalt. Ich wusste, das ist ein Dreiländereck, wo Ungarn und Österreich und damals Jugoslawien zusammenkommen. Und ich habe mir gedacht, wenn man in der Nähe von Österreich nach Jugoslawien über die Grenze rennt, weil Jugoslawien war ja blockfrei, dann wird doch der Fokus da unheimlich auf Österreich sein und da in die Richtung Jugoslawien ein bisschen lockerer. Das ist halt, was man sich so ausmalt. Das kannst du nicht hinterfragen, das kannst du nicht googeln.
Das hätte auch
du
ganz
kannst ja noch nicht
können.
Mal eine richtige Landkarte, eine ganz genaue dir holen.
Ja.
Das ist dann Instinkt.
Im Ballonfilm ist es ja so, die landen dann, die kommen an und wissen aber gar nicht, wo sind wir denn? Sind wir jetzt wirklich schon drüben, in
ja.
Anführungsstrichen? Das ging dir auch so?
Ich wusste genau, als ich drüben war, weil ich bin wirklich durch tiefen Wald lange und dann gab's auf einmal hörte der auf. Und es war wie zwischen der Berliner Mauer, so ein Sandstreifen, 100 Meter breit. Und da standen in der Mitte dann, also 50 Meter von meiner Seite aus, 50 Meter zur anderen Seite, standen dann halt so Grenzpfeiler alle, weiß ich nicht mehr, 10, 15 Meter. Aber kein Draht, kein nix, aber Wachtürme. Und da saßen die auch mit den Gewehren. Und dann waren Hunde, die sind so patrouilliert immer zwischen den Türmen hin und her. Und es war dann später Nachmittag, es war im September, oder früher Abend, also es war so eine Stunde, bevor die Sonne unterging. Und da Ja, und da lag ich da und dann habe ich, und die Hunde, die Sundebeine, habe ich gedacht, fuck it. Habe gedacht, so bis 100 Meter bin ich damals 12 irgendwas gelaufen. ich dachte, heute laufe ich noch schneller. Und die dürfen dich ja eigentlich nur erschießen bis zu diesem Grenzpfeiler. Das heißt, sie müssen sich eigentlich dreimal anrufen, bleiben sie stehen oder wir schießen. Und dann dürfen sie schießen und dürfen dich auch theoretisch nicht auf der anderen Seite erschießen und dann zurückzerren. Was haben sie gemacht? Ganz oft das wahrscheinlich. Das weißt du nicht. Und da weißt du auch nicht, ob du da einen im Turm hast, der dich sieht und sagt, good luck, mein Freund. Oder ob du da einen hast, der, da lege ich jetzt an. Und dann zerre ich den wieder zurück. Na, jedenfalls bin ich über diesen Streifen gesprintet und danach war so ein Maisfeld. Bin ich da durchgerannt und dann war ein Wald, bin ich da weitergerannt und dann bin ich gerannt, habe ich nicht mehr aufgehört zu rennen. Und dann irgendwann habe ich angehalten, aber war es dann so um 12 Uhr nachts.
Träumst du davon manchmal noch? Also kommt das heute so wieder?
Ich habe danach ganz oft geträumt, dass ich bin danach ganz oft, es ging jahrelang, aufgewacht und bin zum Fenster gerannt und habe aus dem Fenster geguckt, ob die Westautos da unten stehen. Einfach, weil ich habe so mein Lieblingsalbtraum, der häufigste war, dass ich nochmal zurückgegangen bin, um irgendwas zu holen oder jemanden zu treffen und jetzt nicht wieder zurückkomme. Und ja, also so Fluchtträume habe ich bis heute.
Und du hast ja, ich meine, du warst Anfang 20, du hast dein komplettes Leben ja zurückgelassen. Deine Familie, deine Freunde, alles, was du bis daher gelebt hast.
Ja.
Wann hast du denn, zu welchem Zeitpunkt konntest du zum Beispiel Kontakt zur Mama? Also ich meine, das ist ja für eine Mutter grauenvollste, ja, nicht zu wissen, wo der Sohn ist, ob der überhaupt noch lebt.
Ich habe mich auch sehr schuldig gefühlt und ich habe in Ungarn, ich bin einmal in die Kirche gegangen in meinem Leben und das war an dem Tag, bevor ich aus Budapest weitergefahren bin, da habe ich eine Karte geschrieben und in Briefkasten gesteckt und damals war das so eine Woche, bis die ankam, ne? Damit sie weiß, wo ich bin, das war, also da habe ich das drauf geschrieben und dann... Und dann, als ich angekommen bin, dann habe ich angerufen und man wusste ja auch, dass das alles abgehört wird. Ne? Habe mich auch entschuldigt. Ich habe ihr, glaube ich, auch mal einen Brief geschrieben, dass es mir leid tut, dass ich so ihre Weltanschauung und dass ich ihr das alles angetan habe. Auch, dass sie was in der Hand hat für die Stasi. Ne? Und ich habe auch einen Brief von ihr bekommen, so, ich soll doch wieder zurückkommen und mein jugendlicher Leichtsinn und das kriegen wir schon alles wieder, wo ich genau weiß, da saßen die Typen da und haben mir das diktiert. Ne? Und sowas alles. Und ich habe dann aber auch, als dann die Mauer gefallen war, und wir haben nie darüber geredet.
Ihr habt euch auch dann erst wieder gesehen?
Wir haben uns vorher mal gesehen in, weiß ich nicht, in Ungarn war das, glaube ich, oder so, mal kurz. Aber dann ja, eigentlich dann ja.
Ich glaube, kurz vorher oder bevor die Dreharbeiten anfingen, ist deine Mama gegangen.
Ja.
Und es gab diese Kiste, wo du auch lange nicht ran konntest.
Ja. Noch nicht lange, nee, bin ich nicht rangegangen. Ich stand da so und...
Na, emotional nicht konntest.
Ja, das war so, da habe ich so den Krampf von meiner Mutter reingetan und dann stand es da. Und dann dann kam ich vom Drehen nach Hause und dann habe ich eine Flasche Wein aufgemacht und habe mir das Ding angeguckt und dann habe ich den Bulli angerufen und habe ihm gesagt, ich mache das jetzt auf, ich gucke da jetzt rein, brauche hier ein bisschen Beistand. Ja, und dann habe ich das gemacht und...
Da hast du dann gesehen, die ganzen...
Da habe ich dann so, also das ganze Zeugs und dann aber auch so Durchsuchungsbescheinigung, also beschlagnahmt eine Postkarte und so, ne? Also dieser kleinliche despotische Wahnsinn, das habe ich da alles dann gefunden und es war mir auch klar, dass ich da sowas finde und deswegen habe ich auch da lange, wollte ich da nichts... Ich habe dann auch, als wir als Ballon, als wir dann die Premieren hatten und so, da waren ja auch von der Stasi-Aufarbeitung, der Chef war da und so und wir haben uns unterhalten und der hat mir geraten, ich soll mir das nochmal angucken und muss man ja anmelden und alles und so, ne, und ich habe es bis heute nicht gemacht.
Deine Freunde von damals, hast du die dann wieder getroffen oder war das für dich?
Ich habe nicht viele wiedergesehen.
Trend. Wie und wo hast du den Fall der Mauer miterlebt?
Ich habe meinen ersten Film gedreht. Das war ein Fernsehfilm vor dem Stalingrad noch. Das war wirklich mein allererster Film und wir waren im Elsass. Der Film hieß Der Mitwisser. Und dafür habe ich dann auch einen Ophüls-Preis bekommen,
ja,
als bester deutscher
das stimmt. Nachwuchsschauspieler. Ja.
Und da war man im Elsass, so irgendwo in der Pampa, ganz, also nicht sehr zentral. Und dann habe ich einen Anruf bekommen nachts von meiner damaligen Freundin, und die sagt, die Mauer ist weg. Und ich dachte so, was? So verschlafen? Ich hatte überhaupt keinen, ich wusste nicht, wovon die redet. Und dann habe ich aufgelegt, und am nächsten Morgen bin ich dann aufgehört und habe gedacht, was? Und dann nochmal, und ja, ich war gar nicht da. Und wir waren dann im Dezember zurück. Ich weiß dann noch, ich war Silvester an der Mauer, an der Gefallen, am Brandenburger Tor.
Wie wir alle.
Ja. Ja, das war absurd. Ich habe auch lange Zeit mich gescheut, auf die Ostseite zu gehen. Ich habe immer gedacht, na, vielleicht kommen die drauf, dass sie sich anders überlegt haben. Und dann wird mein Albtraum, den ich immer habe, wahr, dass ich da drüben sitze und das Ding ist wieder zu.
Naja, ich meine, das ist ja nun auch wirklich so ein prägendes Erlebnis, das trägst du ja in dir, das kannst du ja nicht einfach weglöschen. Das heißt, mit deiner Mama hast du dich dann auch immer im Westen getroffen, wenn du sie sehen wolltest?
Meistens. Ich war dann auch in Dessau ab und zu, dann auch immer öfter, aber nicht gerne. Bis heute nicht.
Du lebst in Los Angeles. Könntest du dir vorstellen, jemals nochmal nach Deutschland zurückzukommen?
Ich bin mit einem Bein hier. Ich versuche, so oft wie möglich hier zu sein.
Hier heißt Deutschland oder richtig Berlin?
Berlin. Also Berlin ist schon so meine emotionale Heimat. Und die habe ich mir ja auch ausgesucht. Ich bin ja, nachdem ich geflüchtet bin, musste man ja nach Gießen zum Auffanglager damals. Dann haben die Alliierten einen verhört, weil ich mir das so angucke, so im Nachhinein. Das ist ja auch ein Witz. Und dann wurde man gefragt, wo möchtest du denn leben? Und ich habe gesagt, Berlin. Und dann war ich wieder hinter der Mauer auf der anderen Seite. Aber Berlin habe ich mir ausgesucht, und Berlin ist so emotional meine Heimat. Ich finde, hier gehöre ich hin. Und ich bin hier auch ganz oft.
Thomas, jetzt können wir dich also erleben in Indiana Jones. Mhm. Wir sind in der Mitte des Jahres. Wie geht's weiter für dich jetzt die nächsten Monate in diesem Jahr noch?
Ich weiß es nicht. In Amerika wird nur gestreikt. Da wird nichts gedreht. Es sind ein paar Sachen, über die ich nicht rede. Ich rede nicht gerne über ungelegte Eier. Und im Moment ist wirklich nichts Konkretes. Aber ich habe noch ein paar Filme, die rauskommen dieses Jahr. Also Infinity Pool kam schon raus. Der Cronenberg-Film. Dann kommt jetzt Last Contact nächste Woche. Dann kommt noch einer raus, der heißt Kill the Child. Den habe ich vor 2 Jahren gedreht. Ich weiß nicht, wann der rauskommt. Also es ist immer ein bisschen was unterwegs und auf der Schiene.
Thomas, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Danke.